You know what time it is.
It's time for a Booty Call.
Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.
Willkommen zurück zum 030 Booty Call und ich sitze hier gerade in einem Hotelzimmer in der Nähe vom Nollendorfplatz. Ich glaube, die meisten Leute, die hier aus Berlin kommen, werden es vermutlich als das schwule Bermuda-Dreieck kennen. Und es ist auch ein dementsprechendes Hotel, würde ich sagen. Mir gegenüber auf dem Bett sitzt Tom. Schön, dass du hier bist. Habe ich gerade liegen gesagt?
Nee, du hast gesagt, wir sitzen, aber ich wollte einfach nur sagen, dass wir nicht ist im Prinzip im Bett mit Dennis gerade.
Genau, du musst ein bisschen ins Mikrofon reinkommen, es ist ein Nachsprechendes Mikrofon.
Alles klar, hi.
Okay, Tom, jetzt müssen wir ganz kurz schnell ein paar Dinge klären. Was sind die Basics?
Meine Basics, schwul, Single, 52 Jahre alt, habe aber 24 Beziehungsjahre hinter mir und orientiere mich gerade neu, was ich möchte.
Und ein bisschen weit weg vom Mikrofon immer noch.
Immer noch, wow.
Also ich meine, es ist gerade so stümperhaft, wie wir das hier gerade machen, dass Nachsteuern hier, glaube ich, das größte Problem ist. Also es ist wirklich so, wenn das hier jemand sehen würde, wir sitzen hier so, weiß ich gar nicht, so ein Yoga-Hocker auf dem Bett, jeder hat so ein Mikrofon im Arm und Ja,
im Schneidersitz und hier dein Mischpult hier auf dem Bett.
Es ist ein Blick für die Götter auf jeden Fall. Und was man auf jeden Fall sagen kann ist, du bist kein Berliner, sondern du bist mehr oder weniger so ein Party-Touri.
Ich bin Kölner, aber weißt ja, Neukölln ist ja von Kölnern gegründet worden. Aha. So. Und ich bin halber Berliner, also mein Vater kommt aus Berlin. Deswegen 50% meiner Gene kann ich hier verorten.
Okay.
Die fühlen sich auch wohl.
dass du dich sehr, sehr wohl fühlst, das habe ich auch schon gemerkt, weil was man vielleicht noch so zum Kontext sagen muss, wir beide kennen uns schon bestimmt 15 Jahre, würde ich sagen.
Aus deiner Ausbildung, ne?
Genau, aus meiner Radiozeit, als ich noch ein ganz junger Auszubildender war, quasi so ein verschüchterter Auszubildender, Azubi. Und du warst nämlich immer so ein bisschen, also du warst jetzt nie ein direkter Chef von mir, du warst bei einem anderen Sender, aber aus der gleichen Sendergruppe und hast mich dann immer du hast so eine Autorität Person einfach. Wow. Aber eine von den Netten. Also wirklich eine von den Guten.
Das hast du mir nie gesagt. Wir lernen uns heute auch besser kennen tatsächlich, weil wir kennen uns ja zwar von damals, aber haben dazwischen immer Kontakt gehalten, aber eigentlich nie so eine Freundschaft oder irgendwas.
Ja, nicht wirklich. Aber ich meine, du warst immer so irgendwie so wie so eine Lichtgestalt. Ich habe ihm dann immer so meine ganzen Demos geschickt, wenn ich mich für einen neuen Sender beworben habe. Du hast mir ein Feedback gegeben, hast gesagt, so, ey, das würde ich anders machen, das ist cool, das ist nicht so cool. Deswegen finde ich es natürlich umso schöner, dass wir jetzt hier 15 Jahre später zusammen hier im Bett sind.
Hat lange gedauert.
Und über Sex quatschen werden gleich, deswegen freue ich mich umso mehr.
Ich kenne auch nicht mal deine Präferenzen und wir sind im Bett. Wow, läuft.
Werden wir es gleich rausfinden. Aber auf jeden Fall, bevor es losgeht, noch eine Sache. Was trinken wir? What's the drink?
Oh, warte, da muss ich aber ganz kurz vom Mikrofon weggehen, das kann ich nicht mitnehmen. Ne?
Okay.
Ich war nämlich, Moment.
Jetzt läuft er hier gerade zur Minibar.
Ja, ich war nämlich eben am Wittenbergplatz. Und dachte mir erst einmal, in deiner Sendung wird Alkohol getrunken. Mhm. Boah, ich hoffe, der ist jetzt noch halbwegs... Oh, ist noch kalt, geil.
Ich meine, bei 32 Grad Aperol draußen... Spritz. Oh mein Gott, das ist ja richtig süß. Und zwar...
Aperol Spritz.
Also es sind auf jeden Fall zwei professionell gemixte Cocktails, Aperol und ein Smoothie, würde ich sagen.
Ja, das
sind
das
auch so Dinge, die du zu einem Date mitnehmen würdest?
Ja, Golden Glow ist jetzt schon irgendwie, ich weiß nicht, das klingt schon irgendwie nach irgendwas anderem. Ich weiß nicht, das klingt schon nach irgendeinem Kink gerade, finde ich.
Ich für meinen Teil würde ich für so eine Beauty-Maus halten, die irgendwie so einem Auto also von meinem geistigen Auge habe ich so einen sehr flamboyanten KDW-Verkäufer, der dir bei deinem Date vielleicht sogar noch irgendwie so ein Bronze-Make-up irgendwie draufpinselt, weil er das Gefühl hat, dass das Licht irgendwie nicht so gut ist für dich, so, weiß ich meine?
Nee, ich habe keine Schminke zu Hause. Das Einzige als Kölner, ich habe Karnevalsschminke.
Dann lass uns vielleicht mal ganz kurz schnell noch auf dein Wochenende hier in Berlin zu sprechen kommen, weil ich schiele hier gerade, während wir hier gerade zusammen vor unseren Drinks sitzen, die wir noch gar nicht aufgemacht haben, auf einen Harness, der hier hängt.
Ja, das ist, den habe ich mir aber, also nicht eben, ich wollte sagen, den habe ich vorgestern gekauft.
Mhm.
Weil ich war irgendwie shoppen, darf man hier Läden nennen? Den, ne?
Klar, mach.
Ja, ich war auf der Motzstraße und um die Ecke shoppen.
Cheers.
Und einmal kurz trinken.
Oh, ist noch ganz nett.
Oh, krass, der ist ja wirklich noch kalt.
Mhm.
Der ist aber echt hart. Puh, das wird eine lustige...
Die haben es gut gemeint auf jeden Fall.
Die haben es wirklich sehr gut gemeint, aber für den Preis sollten sie es auch gut meinen.
Und du hast jetzt quasi dann diesen Harness dieses Wochenende noch ausgeführt.
Nee, noch nicht. Ich habe ihn dreimal angezogen und immer wieder überlegt, wie ich ihn... Also das ist ein ganz einfaches, gar kein kompletter, sondern einfach so einen, den du nur über die Schultern hängst.
Ja, aus diesen Gummibändern so ein bisschen.
Richtig,
ne?
Aus Gummiband, quasi nur Schultern und hinten über Kreuz. Also er geht gar nicht, vorne siehst du eigentlich nichts, sondern nur, dass der über die Schultern geht.
Mhm. Okay, krass.
Ich habe sowas schon in Köln, aber... ich wollte halt für Berlin was haben, weil ich war ja am Freitag auf der Revolver-Party. Mhm. Deine Empfehlung, vielen Dank übrigens.
Es ist ein bisschen witzig und ich meine es auch wirklich null shady. So. Es ist eine Party, wo ich persönlich nicht hingehen würde. Weil
da schickst du mich hin.
Ja, weil guck mal, das Ding ist, also zu meiner Verteidigung, kurze Einordnung. Ich war da irgendwie ein, zwei Mal und ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Es war nicht meine Musik, es waren nicht meine Leute, es war nicht mein Look, es war alles nicht meins. Ne?
Okay.
Das waren so für mich so diese Art von Gays, die ganze Zeit damit ihren Addicted unter Höschen herumspringen. It's not for me. Ich mag auch es ist nicht meins einfach so, ne?
Du hast vermutet,
aber,
das mag.
Aber ich dachte, dass du nach Berlin kommst und dir gefragt hast, ob ich einen Tipp für dich habe, so. Und ich wusste, dass die Revolver Party zum allerersten Mal im Schwutz, meinem Hausclub ist, in dem ich auch Resident bin und so, und dachte so, ey, könnte sein, dass es cool ist. Deswegen. Und aber auch, weil ich dachte so, du bist, glaube ich, eine Person, die was erleben möchte, wenn sie nach Berlin kommt.
Ja, erlebt, ne? Habe ich was.
Und hier in Berlin ist es, glaube ich, einfach ein bisschen progressiver, ein bisschen wilder als was du so in Köln vermutlich erlebst, in meiner Vorstellung. Und ich dachte einfach so, du kommst nach Berlin, du willst das erleben. Und ich glaube so, die Musik ist jetzt vielleicht nicht so 100% deins, aber ich glaube, zu Revolver gehen auch die wenigsten Leute wirklich wegen der Musik, sondern
ja,
du gehst wegen dem Event einfach so hin, wegen dem kompletten Feeling. Und das ist einfach, wie ich dich eingeschätzt habe. So.
Hast du. Also letztendlich, es war überhaupt kein falscher Tipp. Ne? Mhm. Die Erwartungshaltung, ich habe es ja gelesen, es ist klar, das ist eine wie heißt es, Pro-Sex-Party?
Sex-positive Party.
Sex-positiv, so heißt es. Und das war sie auch komplett. Ne? Nur, das gibt es in Köln nur so sehr dezent. Da gibt es irgendwie ein, zwei Partys, die so in diese Richtung gehen mittlerweile. Und das andere ist halt normales Ausgehen, was ich hier in Berlin nicht richtig finde.
Mhm.
Da suchst du ja echt mit der Lupe nach einen Laden, wo es keinen Darkroom gibt zum Beispiel.
Mhm.
Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie in so eine kleine Kneipe gehst oder so, dann hast du eigentlich immer einen Darkroom mit dabei. Und ich suche einfach mal sowas schwul Normales, habe ich gesucht. Aber das findest du halt hier nicht. Und deswegen, ich bin dir sehr dankbar. Es war eine coole Party. Ich habe auch ein bisschen Spaß gehabt.
Also im Sinne von, du hast Spaß gehabt am Event, am Tanzen, oder du hast Spaß in einer dunklen Ecke gehabt?
So dunkel war die Ecke gar nicht.
Okay.
Tatsächlich. Also es war sehr öffentlich nachher. Aber nee, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, erstmal irgendwo zu sein, wo Leute überall Sex haben. Und vor allem, wo es halt auch nicht nur Männer gibt, sondern wo auch Frauen rumlaufen.
Die
ist ja wieder geöffnet worden für Frauen.
Okay, aber normalerweise war es, glaube ich, eine Man-Only-Party.
Genau. Und die ist jetzt, das haben sie geschrieben, Back to the Roots, auch wieder offen für Frauen. Und das war halt für mich schon, auch wo, gestern war ich auch auf einer Party, die war halt auch gemischt und auch mit Darkroom. Das ist erstmal so, als Kölner denkst du, wie jetzt? Also entweder haben wir Man-Only und wir haben Sex, oder es sind Frauen dabei und wir haben keinen Sex.
Aber war das dann so, dass dann auch Frauen Sex hatten?
Habe ich nicht gesehen.
Okay.
Also ich habe Frauen gesehen, die auch in diese Play-Area gegangen sind. Die haben sich das interessiert angeschaut. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass da irgendwie Frauen rumgemacht hätten.
Und jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Verständnis. Bist du insgesamt eine Person, die gerne auf sexpositive Partys geht, oder war das für dich jetzt eher so ein Novum?
Es war meine erste.
Ehrlich?
Ja.
Und wie fühlst du dich?
Ja, also...
Ist irgendwas in dir zerbrochen?
Nö, überhaupt nicht. Also mittlerweile bin ich offen genug dafür. Der Thomas der Vergangenheit wäre wahrscheinlich angewidert gewesen. Hätte
ehrlich?
Gesagt, hätte
Warst du früher so ein bisschen klemmy?
Ja, doch.
Okay.
Also doch wirklich. Also die Vergangenheit so, wenn du noch kaum Erfahrung hast und eher so denkst, ah, monogame Beziehungen, das will ich alles nicht, das bedroht alles eine monogame Beziehung, die bieten hier frei Sex an, hier kann jeder mit jedem und da kann ja dein Freund mal eben hingehen, du kriegst nichts mit. Also der alte Thomas hatte gesagt irgendwie, nee. Aber für mich war das jetzt so, ich war interessiert, so. Neugierig, aber es war irgendwie auch so ein bisschen, wie soll ich denn das sagen? Ich kam mir teilweise vor wie in einem Porno.
Also, ehrlich?
Ja. Also es war nicht so, ich habe nicht so diesen Sex-Vibe richtig gehabt bei vielen.
Aber hast du dich dann quasi so gefühlt wie so eine Person, die da irgendwie arbeitet in der Pornoproduktion? Also im Sinne von, ich sehe, es passiert um mich, oder ich fühle mich als Teil davon?
Weißt du, ich meine? Das Beispiel. Stell dir vor, da ist ein Typ, der einem anderen den Schwanz wichst und macht das aber halt so richtig knallhart, wie es im Porno manchmal gemacht wird einfach. Und du denkst irgendwie, aua. Und dann habe ich mich an mein Gleitgel erinnert und ans letzte langsame Wichsen und dachte, das war viel geiler als das, was ich da gerade sehe.
Ja, yeah. Aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich ja auch so, dass sich für jeden Menschen alles irgendwie anders anfühlt. Vielleicht ist es ja genau denen ihr Ding so, und vielleicht ist es auch wirklich so, dass die sich zu Hause so einkeulen, dass da auch irgendwie das Bändchen durchreißt.
Ja, habe ich auch schon gemacht, aber...
Ist es gerissen?
Nein, aber
schon,
klar, geht auch härter und klar, wenn es mal schnell gehen muss, machst du das halt auch mal so.
Mhm.
Aber in dem Moment hat mich das eher abgeturnt, als dass ich dachte, wow, es ist irgendwie erotisch hier.
Mhm. Du hast ja gerade auch selber gesagt, dass du dann irgendwann auch Spaß hattest. Gab es für dich dann auch irgendwie so ein Momentum, gekommen, wo du irgendwie gemerkt hast, so wow, ich kann mich darauf einlassen, ich möchte vielleicht auch irgendwie auf Erkundungstour gehen oder keine Ahnung?
Ja, ich bin ja immer wieder so durch diese Play Area gegangen, habe immer wieder geguckt und dachte so, nein. Mhm. Und dann wieder raus, dann die Ecke hinten da mit den, hinter den Toiletten, da gibt es ja auch noch diese...
Das ist ja sowieso mein Darkroom.
Ah, okay, genau, der reguläre.
Mhm, ja, genau.
Da bin ich auch wieder durchgegangen, da dachte ich auch, okay, das ist jetzt auch nicht so mein Ding, das... Mhm. Es hat mich nicht gekickt, ehrlich gesagt.
Okay.
Und dann war ich aber nachher wieder in der Play Area und das war eben nicht quasi hinter dem Verschlag, sondern es war halt mehr öffentlich, wo halt ein wirklich, lass es mal so ein großer nordischer Typ sein, der einen Twin gefickt hat. So, wo ich auch dachte, okay, das ist jetzt irgendwie geil, das gefällt mir. Und da habe ich einfach mal eine Zeit lang zugeguckt und plötzlich hat sie neben mich gestellt und wir haben uns mal so angeguckt und irgendwie wussten wir, wir haben Bock aufeinander. Mhm. Also direkt vom ersten Blick und sind dann in die Ecke gegangen und haben ein bisschen Spaß gehabt.
Okay, was ist dein Typ so ungefähr, weil du es gerade schon sehr detailliert irgendwie beschrieben hast, Twinks, nordischer großer Typ. Oder bist du so nach dem Motto, egal, Hauptsache Puls?
Flexibel, tatsächlich. Okay. Also sowohl sexuell beim Ficken als auch bei den Typen. Es muss einfach der Moment stimmen.
Okay.
Ja, und das war jetzt ganz oft sehr ungewollt, hat er sich als jemand aus Polen vorgestellt. Und das habe ich ganz oft, dass ich Typen aus Polen interessant finde.
Okay.
Ist jetzt aber nicht, kannst du jetzt nicht an der Optik festmachen, aber irgendwie treffen wir uns immer wieder.
Wobei hier in Berlin hast du auch ein sehr großes Vorkommen, aber vielleicht auch einfach, weil die Grenze auch sehr nah ist und auch hier eine sehr große polnische Community in Berlin ist.
Ja, so, passiert mir in Köln aber auch.
Ah, okay. Wenn du jetzt quasi zurückdenkst, also jetzt an dieses Wochenende, bist du insgesamt so ein Typ, der kein Problem hat, Typen zu klären? Oder bist du eher so jemand, der sich auch gerne ansprechen lässt oder jemand, der sich tendenziell eher ansprechen lässt?
Das Problem ist ja, eigentlich bin ich Jäger. Wenn ich in Köln in eine Kneipe gehe, dann möchte ich auch jemanden erobern. Hier ist das ja ein bisschen schwieriger. Also erstmal in Kontakt zu kommen in der Kneipe finde ich schwieriger, weil entweder sitzen die Leute oder sind in ihrer Gruppe oder du kannst direkt auf eine Sexparty gehen und da musst du nichts groß klären, sondern da kannst du direkt Sex haben und da fehlt für mich schon so dieser kleine Reiz irgendwo. Mhm. Also die Eroberung, die habe ich hier nicht.
Mhm.
Jetzt habe ich deine Frage fast vergessen oder nicht richtig beantwortet.
Genau, die Frage war im Grunde genommen, ob du tendenziell einfach Leute ansprichst, wenn du jemanden gut findest.
In Köln würde ich das schon tun. Ich tue mich in anderen Städten ein bisschen schwer damit.
Echt? Wobei ich es, glaube ich, ich glaube, ich würde es woanders irgendwie einfacher finden.
Ja, es ist schwieriger, erstmal an die Leute ranzukommen. Mhm. Also so, dass die auch in deine Richtung gucken oder dass die alleine sind. Die meisten sind ja schon mit irgendwem unterwegs.
Mhm.
Und ich war ja diesmal alleine. Ich habe normalerweise auch einen Kumpel dabei, wenn ich auf Städtereise bin. Da ist es auch einfacher, ne? Weil wenn der einen anspricht, die stehen ja meistens auch mit mehreren, hast du mit irgendeinem aus der Gruppe selbst denn ein Gespräch. Ja.
Wobei ich finde aber auch zum Beispiel, wenn man allein unterwegs ist, ist es immer voll einfach, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also ich habe das immer, wenn ich irgendwo alleine bin, dass ich ganz oft irgendwie angequatscht werde von Leuten. Also ich war jetzt zum Beispiel vor 2,5 Wochen oder so, war ich auf einem Festival in London. Ich war alleine da, ich kannte zwar Leute, die auch da sind, aber ich bin die ganze Zeit angequatscht worden von Leuten, jetzt nicht im Sinne von, dass sie mich jetzt alle klären wollten oder so, das meine ich gar nicht, aber Leute irgendwie meinten, boah, cooles T-Shirt oder boah, bist du alleine hier oder boah, wo kommst du, keine Ahnung, und ich glaube, für die war das irgendwie einfacher, mich anzusprechen, weil ich da, also war die Hürde einfach eine kleinere war, als wenn da jetzt noch irgendwie 5 Leute mit mir stehen, so.
Was ja, ich meine? Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Also in Wien war gerade vergangenes Wochenende in Wien bei der Pride, da war das auch so, da bin ich auch von jemandem aus der Ukraine angesprochen worden. Also irgendwie, das ist so die Ecke offensichtlich, die funktioniert für mich. Polen, Ukraine. Nee, aber da bin ich auch angesprochen worden. Also ich mache das auch schon mal. Hm. Aber es ist jetzt nicht so die Regel einfach. Ich gucke mir erstmal, weißt du, ich will erstmal verstehen, wie der Laden funktioniert, weil jeder Club, jede Bar funktioniert irgendwie anders. Ein Boyberry funktioniert anders als die heile Welt, so mein Eindruck. Auch vom Publikum, von der Herangehensweise, von dem, was du machen kannst.
Was ich ganz spannend finde und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu indiskret nachfrage, so, ne? Aber du hast jetzt ja schon erzählt, im Sinne von so ein bisschen so, dass du offen insgesamt bist, was dein Typ angeht. Meine Vorstellung ist, weil wir jetzt gerade gar nicht über Alter gesprochen haben, dass du tendenziell eher auf jüngere Menschen stehst.
Es ist umgekehrt, die Jüngeren stehen auf mich.
Oder so
meine,
rum.
Oder Ausrede.
Oder so rum, ne?
Ich lehne sie nicht ab.
Okay, aber würdest du sagen, dass du für dich quasi so einen, also oder angenommen, wir würden jetzt hier für dich hier deinen, ich sag jetzt mal, deinen Suchenfilter auf Grindr oder was auch immer, welche Apps du benutzt, einstellen. Was wäre so dein Altersspektrum?
Also ich sag mal so, immer leicht jünger als ich, ist nicht verkehrt, aber ich habe den schon stehen auf so, ich glaube 47. Es steht, glaube ich, 24, 47 drin bei mir.
Aber jetzt so einen heißen 50-Jährigen würdest du nicht daten?
Wenn ich den in der Realität treffen würde, dann wäre mir das Alter auch vollkommen egal. Dann könnte der auch älter sein. Also wenn ich merke, irgendwie wir haben Vibe, wir reden miteinander, es läuft, dann ist mir das wirklich scheißegal.
Mhm.
Nur so vom Anblick her, viele Fotos sind ja auch nicht so aussagekräftig. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, nicht ansprechen, aber du siehst ja nicht, wie die Realität ist und von wann die Bilder sind und du hörst die Stimme nicht. Das finde ich manchmal ganz wichtig. Ich habe einen Chat gehabt neulich mal mit jemandem, der mir unaufgefordert eine Sprachnachricht geschickt hat und ich habe gedacht, ich kann nicht weiter mit dem schreiben.
Warum?
Der hat so hoch gesprochen wie ein Mädchen, sah aber aus wie der Bulle vom Herrn. Und der Bulle von mein Bild war halt schon so, wow, geil. Mhm. Da habe ich gedacht, nee, das kriege ich nicht hin.
Das ist halt dann so eine ganz krasse Diskrepanz einfach, so, ja, mit der man umgehen muss. Ne? Okay, und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass du bist ja, glaube ich, 50?
52.
52 schon, sogar, ja, ne? Hast du das Gefühl, dass, wenn du so guckst, dass jetzt quasi auch so immer mehr Menschen so wirklich nach tendenziell Männern suchen, die älter sind, so vielleicht sogar wirklich so auf dieses Daddy-Ding gehen irgendwie?
Ja, Daddy-Ding ist so, seitdem ich 38 bin, gutes Alter übrigens, hat er mit Daddy angefangen.
Ja.
Also ich habe mich erst gewundert, warum schreibt mich denn jetzt hier ein 22-Jähriger an, was will der mit mir?
Ja.
Habe ich überhaupt nicht gerafft. Und seitdem zieht sich das so ein bisschen durch mein Leben durch, dass halt Jüngere ankommen, was wollen. Und ich habe mich mit einigen schon mal unterhalten, einfach um rauszufinden, was habt ihr für Daddy-Issues oder was geht bei euch so. Und für viele ist es irgendwie, habe ich den Eindruck, es ist einfacher. Also wir sind unkompliziert, wir sind abgeklärt. Man kann mal eben unkompliziert Sex haben. Oder eben, sie stehen auf Ältere, weil sie vielleicht auch so ein bisschen diese Schulter zum Anleben wollen, das Erfahrene, das Ruhigere. Im Vergleich zu Gleichaltrigen, die alle wie sie selber sind, unsicher, keine Ahnung. Also da gibt es bestimmt noch tausend andere Gründe.
Du warst ja auch mal irgendwie mal so ein 20-jähriger Twink, nehme ich an.
Ja.
Hattest du auch mal irgendwie so eine Zeit, wo du irgendwie vielleicht so nach Daddys geschaut hast?
Nee, ich hab mal ein Date gehabt, das war 4 Jahre älter als ich. Mhm. Habe ich altersmäßig sogar geschämt.
Ehrlich?
Ja, aber ich hab, als er 28 wurde, habe ich ihm gesagt, du bist ein alternder Schwuler, der auf die 30 zugeht.
Mhm.
Der war sehr böse danach.
Aber du, ganz ehrlich, ich meine, das ist das Ding so, ich habe mich auch kürzlich mit einem Kumpel darüber unterhalten, dass ich damals, als ich 17 war, bei GR reingeschrieben habe, bitte keine alten Menschen über 30.
Ja, aber jetzt?
Jetzt bin ich ja schon irgendwie auf die 40 zugehen, so im weitesten Sinne, ne? Also jetzt kann ich wirklich nur sagen so, oh, das waren irgendwie, jetzt, ich sag jetzt mal, das waren keine Sternmomente von mir, ja, so geistig irgendwie.
Aber darf ich dir dein Leben kurz versauen? Du bist jetzt 38, ne? Und mit 38 bist du näher an der 50 als an der 25.
Ich weiß. Und das Ding ist sogar irgendwie, dass ich mich ja auch schon immer irgendwie tendenziell immer alt gefühlt habe irgendwie. Weil, guck mal, ich habe immer, mein ganzes professionelles Leben habe ich immer irgendwie Jugendradio gemacht. Und da ist es ja irgendwie so eine ganz komische Altersspanne oder so ein ganz, ganz komisches Ding, so dass du quasi immer jung, hip und frisch sein musst irgendwie oder fresh, wie man damals gesagt hat. Und dann bist du mal irgendwann rausgeangelt worden, wenn du Ende 20 warst und dann bist du quasi zu den ganzen anderen Sendern gekommen, so irgendwie.
Was ganz Klassisches, ja.
Genau, und ich habe mich dann immer irgendwie dann so ab Ende 20 schon immer biblisch alt gefühlt und dann habe ich dann nochmal angefangen mit 27 zu studieren und dann habe ich dann plötzlich mit lauter 16, 17-Jährigen studiert und habe mich dann immer so wie der Vater von allen gefühlt. Wie deswegen fühle ich mich immer so ein bisschen so wie jemand, der schon ziemlich alt ist, aber irgendwie das Glück hat, noch irgendwie so durchzukommen, so mit Leuten im ähnlichen Alter. Weißt du, ich meine?
Ja.
Und jetzt lege ich in 2 Wochen auf einem 18. Geburtstag auf. Ne? Also das ist ein ziemlich großes Event, so, wo die irgendwie mehrere hundert Leute eingeladen haben. Aber wenn ich mir denke, so Alter, die Person ist 18, ich bin 38. Das heißt, ich könnte der Vater von ihnen allen sein und es wäre noch nicht mal ein Fall fürs Jugendamt gewesen. Weißt du,
ja,
ich meine,
ja, ich weiß,
wenn ich mit 20 meinst, ein Kind auf die Welt bringe, würde niemand großartig gucken. So, es wäre so, okay, ja, warum nicht? Und jetzt bin ich an einem Alter, wo ich denke so, ich könnte der Vater von dir, dir, dir und dir auch sein.
Ja, aber das ist doch egal. Also, weißt du, da musst du drüber hinwegstehen, weil das ist am Ende egal. Ich glaube, die sind mittlerweile offener.
Ja, also die jüngere, ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es halt einen merkwürdigen Gedanken einfach, ja, so, ne?
Ja, aber das ist bei dir. Der Gedanke ist ja bei dir. Ich denke da auch manchmal drüber nach, aber es sind ja die anderen, die entscheiden, dass sie mit dir Kontakt haben wollen. Mhm. Die reden, die mit dir ausgehen. Also die Leute, mit denen ich ausgehe, sind so roundabout, also meine Party-People sind so um die 30.
Mhm.
Weil die habe ich alle beim Ausgehen kennengelernt. Wir sind in Kontakt gekommen und sehen uns jede Woche einfach beim Ausgehen. Und
aber hast du, wenn wir jetzt quasi nochmal ein bisschen mehr in dein Privatleben reingehen, hast du für dich eine Grenze nach unten? Würdest du sagen, keine 18-Jährigen? Oder würdest du rein theoretisch auch auf das Event mitkommen, wo ich jetzt irgendwie, ne?
Ja, sagen wir so, schuldig im Sinne der Anklage, der Jüngste dieses Jahr war 19.
Okay.
Aber das war ungewollt. Das ist in der Sauna passiert und da fragst du ja vorher nicht nach dem Alter. Das ist dann, hat sich so nachher erst herausgestellt, wo ich dachte, ey, das ist jetzt so, steht so und plötzlich so ein Twink mit blonden Haaren und 2 Ohrringen, die glitzern vor dir und denkst irgendwie, okay, wir hatten gerade Sex, wow.
Aber war das quasi in einem dunklen Moment, wo du die Person noch gar nicht richtig gesehen hast?
Richtig.
Oder? Okay. Hattest du schon mal, ich habe gerade so viele Fragen, vielleicht noch ganz kurz schnell, um die Daddy-Sache zu schließen. Wie stehst du dazu, wenn Leute dich Daddy nennen?
Also es kickt mich nicht, es macht mich nicht an, ich brauche das nicht.
Aber manche finden es ja offensive auch, ne?
Ja, aber also ich sag mal, wenn wir Sex hätten, fände ich es jetzt irgendwie unpassend, ehrlich gesagt. Außer du machst ein Roleplay, ja, und dann steige ich gerne in die Rolle ein. Das kann ich ja tatsächlich authentisch geben. Also mir wird auch oft gesagt, ja, du bist voll so dieser, für mich bist du dieser Macho-Top-Typ. So, und ich bin so, ja, kann ich mal sein, aber ich bin irgendwie mehr als das. Mhm. Aber das wird halt nicht gesehen. Und du wirst halt sehr oft reduziert auf dieses eine Ding. Du wirst manchmal, ich werde auch sehr oft auf den Daddy reduziert.
Vor allem der Punkt ist ja auch so ein bisschen so mal ganz ehrlich. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf dieses Daddy-Ding zu sprechen kommen, so, ich glaube, die meisten Leute haben irgendwie so diese Vorstellung, dass sie da gerade irgendwie weggebuttert werden von irgendeinem Daddy, ne, der dir am besten irgendwie auf den Arsch klatscht oder sonst irgendwas und sie einfach nur so, yes, Daddy. Aber was genau erwarten die denn, was, wenn wir jetzt hier von so einem Drehbuch ausgehen, der Daddy dann sagt? Mach deine Hausaufgaben oder ess mehr Vitamine oder keine Ahnung.
Ja, aber das passiert ja nicht in der Realität.
Ja, aber ich also meine, aber was genau sollte denn so ein richtiger Daddy sagen, um so richtig Daddy-mäßig zu sein?
Ich kann das nicht, sorry. Ich kann es echt nicht, ich bin das nicht. Ja. Die sehen mich halt so, weißt du, ich lerne halt, in Köln lerne ich die Leute beim Ausgehen kennen. Mhm. Die meisten, die mit denen ich Sex habe, die lerne ich beim Ausgehen kennen. Mhm. So, und in einer anderen Stadt oder beim Dating auf Grindr oder Romeo, das ist ja ein ganz anderes Verhältnis. Du steigst ganz anders ein, es ist klar, worum es geht. Das Ziel ist klar, du weißt auch, du willst jetzt keinen von denen heiraten. Und wenn der noch rauskommt, okay, das sind deine Kings, hast du noch irgendeinen Wunsch? Okay, dann gebe ich auch gerne ein bisschen mehr Daddy, wenn das gewünscht ist. Aber das ist nicht so mein tiefstes Inneres, ist nicht
okay.
Daddy.
Okay, und
ich brauche keine Twinks, um glücklich zu sein.
Das ist irgendwie, das klingt schon voll so nach so einem Merchandise oder sowas. Ich brauche keine Twinks, um glücklich zu sein, nee, oder? Das nicht. Könnte doch so voll das geile T-Shirt sein einfach. Okay, aber ich höre da jetzt auf jeden Fall raus, dass du relativ viel Sex hast und dass du sagst, ich möchte nicht heiraten. Also das heißt, dass du quasi der großen Liebe abgeschworen hast oder gerade einfach nicht suchst? Oder was ist da los bei dir?
Also 24 Beziehungsjahre habe ich schon hinter mir und ich merke gerade den Aperol.
Okay.
Ich habe gerade ein Wort vergessen.
Ich habe meinst du was ausgetrunken, aber...
Ja, ja, du bist resistenter offensichtlich.
Ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol mehr, ne? Ach, ich habe ja eigentlich vor 2 Jahren aufgehört, aber ich trinke eigentlich nur noch hier im Podcast und ab und zu noch nicht mal beim Auflegen eigentlich.
Okay.
Aber ich habe gerade einfach Durst, merke ich.
Ich habe hier noch Juice für dich, ganz frisch. Danke. Also ich habe der großen Liebe nicht abgeschworen, aber ich bin so im Next Level gelandet, habe ich das Gefühl. Weißt du, meine ersten 4 Beziehungen waren alle so, hey, man hat sich kennengelernt, irgendwie hat sich was entwickelt, wir sind zusammengeblieben und es war eine Standardbeziehung, nenne ich es jetzt mal.
Habt ihr auch zusammen gewohnt?
Mit einem Partner habe ich auch zusammen gewohnt, 4 Jahre. Lustigerweise waren wir vorher 9 Jahre in wilder Zusammenkunft in meiner Wohnung. Es hat besser geklappt als die 4 Jahre zusammen in einer Wohnung. Große Warnung, zieht nicht zusammen.
Okay. Vor allem der Punkt ist ja auch irgendwie so, wenn die Beziehung dann scheiße läuft, ist es auch umso schwerer, da wieder rauszukommen.
Ja, richtig. Also ich habe im Februar habe ich meinen Kredit abgezahlt für meine neue Wohnung, also für alles. Ich bin mit nichts ausgezogen. Ich bin mit meinen Klamotten und meiner Stehlampe ausgezogen, weil ich sie selbst gebaut habe.
Okay.
Aus so einer schönen DJ-Traverse und so kleinen Strahlern dran. Also sehr geile Lampe. Die wollte ich nicht aufgeben, aber ich habe alle meine Möbel da gelassen. Ich habe meine Klamotten gegangen, bin ausgezogen aus der letzten Beziehung. Und mein Leben habe ich einmal komplett neu aufgebaut.
Okay, wild.
Ja.
Okay, krass.
Leere Wohnung rein, ich habe ein Bett gehabt, einen Schrank, einen Tisch, Ende. Und dann habe ich Stück für Stück wieder was in mein Leben reingelassen.
Das könnte ja auch wirklich so ein bisschen so ein Sinnbild auch für so emotionale Begegnungen sein, wenn man das jetzt irgendwie so ein bisschen, ich sage es mal, so Küchenpsychologie irgendwie aufladen möchte.
Was jetzt genau davon?
Weil du gerade gesagt hast, so meine Wohnung war leer und ich habe dann nach und nach Stück für Stück Dinge wieder reingelassen.
Ja,
so
ein bisschen. Guck mal, ich wollte nicht so ein Beziehungsmuseum zu Hause haben. Mhm. Wir waren 15 Jahre zusammen und egal, was ich mitgenommen hätte, es hätte alte Erinnerungen gehabt. Da hatte ich keinen Bock
drauf. Ist eure Beziehung offen gewesen?
Ja, 9 Jahre war sie offen, für ihn 15.
Oh,
für mich nur 9.
Hast du das dann quasi im Nachhinein rausgefunden?
Nach 5 Jahren habe ich das rausgefunden und das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt hätte, sollte ich beenden.
Mhm.
Cheers.
Cheers, mit den Pappechern.
Pling.
Aber die sind ganz lecker, die Cocktails, finde ich.
Ja, Wittenbergplatz.
Ja, kann man auf jeden Fall machen. Okay, also dann lass uns auf deine Beziehung zu sprechen kommen. Also du hast gesagt, die war für dich persönlich 9 Jahre offen, für deinen Ex-Freund 15 Jahre. Ihr wart 15 Jahre zusammen, das heißt, er ist gleich im ersten Jahr fremdgegangen.
Er ist nie treu gewesen, also von Anfang an nicht, weil er es offensichtlich nicht kann. Und mir ist das nicht, ich habe ihn für den liebsten und treuesten Menschen gehalten und nach 5 Jahren ist es einfach aufgefallen. Also es gab immer Indizien, so wie die falsch versendete SMS damals noch, wo ich dachte, okay, das ist jetzt nicht für mich. Oder ein Abo für eine Dating-Seite, ich krieg's nicht gekündigt.
So. Okay, aber warst du blind vor Liebe? Wolltest du das glauben? Oder was war bei dir los? Weil ich meine, der Punkt ist ja, du bist ja auch ein Journalist so und ich glaube, dass du sogar ein richtig guter bist, sodass du das, glaube ich, relativ schnell das enttarnen können.
Naja, ich sag mal so, die Indizien habe ich immer wieder gesehen, aber irgendwie war ich auch happy. Weil es war halt echt, waren echt gute Jahre. Nur nach den 5 Jahren, als es rauskam, war ich wirklich an so einem Punkt, wo ich entscheiden musste, geht's jetzt weiter oder geht's nicht weiter? Und ich hatte bis dahin noch nie eine Beziehung, die 5 Jahre gedauert hat. Und dachte, okay, ich guck mir das mal weiter an. Und ich kann ja immer noch sagen, das ist nicht oder das geht nicht. Deswegen habe ich es durchgezogen. Am Ende ist es halt 15 geworden. Habe aber gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, okay, wenn dir das passiert, darf mir das auch passieren. Und das ist das Einzige, worüber wir jemals geredet haben.
Ich für meinen Teil, ich habe so eine Situation noch nie gehabt, ich war noch nie in so einer langen Beziehung und ich für meinen Teil, so wie ich mich kenne, ich glaube, ich wäre sehr verletzt, wenn ich das rausfinden würde.
Ja.
Ich meine, vor allem, ich glaube, für ganz viele Leute ist dann auch so ein bisschen so die Frage so der Vergebung. Wie kann ich damit umgehen? Kann ich vergeben? Halte ich es dir vor? Wie gehe ich damit weiter um?
Ja, ich bin eher der Part, ich halte es dir vor. Ich habe es sehr subtil an ihm ausgelassen, auch eine sehr lange Zeit und irgendwann war ich an dem Punkt, ich habe es teilweise an so Kleinigkeiten gemacht, wie was weiß ich, der hat es immer wieder geschafft, Schranktüren nicht zuzumachen. Dass ich mich darüber so aufgeregt habe und mit ihm einen Streit angefangen habe. Und irgendwann war so der Punkt, es hat so 1,5, 2 Jahre gedauert. Irgendwann war ich an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, es muss jetzt aufhören oder ich beende das. Und ich habe mich entschieden für, okay, cut. Und wir gucken jetzt nach vorne.
Und konntest du dann auch wirklich 100% dann auch davon ablassen, von diesen negativen Gefühlen?
Ja, die waren eigentlich weg. Also die habe ich nicht mehr gehabt, weil ich habe mir gedacht so, ich habe jetzt mein Leben, ich kann jetzt auch offen mein Sexleben, wie ich ihn möchte, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr miteinander. Also wir hatten 9 Jahre nichts miteinander. In diesen, quasi nachdem klar war, dass er fremdgegangen war, hatten wir nichts mehr miteinander.
Magst du darüber sprechen, wie das rausgekommen ist? Du kannst auch Nein sagen.
Nee, ich kann dir das erzählen, weil er hat an Karneval sein Handy vergessen. Und er kam besoffen nach Hause nachmittags. Ich dachte, gehst du jetzt gleich pennen? Nee, ich geh duschen, wir ziehen gleich weiter. Und ich so, wow, dass du das hinkriegst. Dann hat er sein Handy aber liegen lassen und irgendwann fing das an zu klingeln und ich dachte, naja gut, gehst halt nicht ran. Hörte nicht auf, wieder und wieder und irgendwann dachte ich mir, okay, vielleicht ist ja wichtig, er hat sein Handy vergessen, will wissen, wo es ist. Dann habe ich mal geguckt, Nummer kenne ich nicht, ob ich die Nummer anhand von der SMS vielleicht rausfinden kann, wer das ist, weil sie war nicht im Telefonbuch. Und dann stieß ich auf SMSen, wo ich gedacht habe, wow, ich lerne meinen Partner gerade neu kennen. Also irgendwelche Dreier, irgendwelches Spanking mit Menschen aus dem asiatischen Kulturkreis. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Also es geht noch viel weiter, wo ich dann gedacht habe, okay, ich muss das jetzt zur Seite legen und morgen haben wir zwar ein Gespräch. Und das war wirklich eine sehr schlimme Verletzung einfach für mich. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon damals reflektiert, ich bin ja nicht unschuldig. Ich habe ja auch Wünsche, Bedürfnisse und sonst irgendwas. Nur wir reden gerade nicht drüber.
Aber bist du treu gewesen die ganze Zeit?
Die ersten 5 Jahre, ja. Treu, okay. Doof. Richtig.
Wir sind jetzt ja gerade auch bei Jahr Nummer 5, als das passiert ist, oder?
Genau.
Okay. Und dann gab es das Gespräch. Hat er es dann zugegeben auch sofort?
Nee. Er ist, sage ich mal, was das angeht, relativ verklemmt. Also im Prinzip habe ich das Gespräch geführt und habe gesagt, wenn dir das passiert, weil er hat sofort losgeheult. Und da war ich dann so, okay, da ist schon die Einsicht da. Da ist schon ein bisschen Reue da, aber ich habe gesagt, wenn dir das passiert, darf es mir auch passieren, weil ich war schon wieder an dem Punkt, wo ich wusste, ich habe Bock auf andere Typen. Also es ist ja jetzt nicht so, ich habe in meiner ersten Beziehung schon anderen Typen auf den Arsch geguckt, habe ich schlecht gefühlt. So, wir reden über das Jahr 97, ja. So, ich in meinen jungen Jahren und denke mir, boah, ich gehe fremd, ich habe jemanden auf den Arsch geguckt. So, da lachst du heute drüber. Das ist ja gar nichts.
Was ich ganz spannend finde ist, und die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, ne? Aber wenn wir jetzt hier quasi so über die 90er sprechen und über das Thema Treue und Sex und so, dann denke ich als Millennial so ein bisschen so an, oh mein Gott, das war doch auch die Zeit, als HIV etc. pp. Vor die großen Dinge waren, wo ich für meinen Teil, und ich meine, klar, wenn man sich so Sachen wie Philadelphia oder Pose oder so angeguckt hat, dann war das ja immer irgendwie so richtig erschreckend und richtig dramatisch, wenn du weißt, du hast Sex mit einer Person, also mit der du zusammen bist und du packst dein ganzes Vertrauen da rein, dass die Person dir treu bleibt, weil das im Zweifelsfall auch euer Leben retten kann, wenn da nicht irgendwie eine Infektion passiert mit einer außenstehenden Person. War das dann auch irgendwie so ein Gedanke für dich, den du hattest?
Also wir haben immer nur Safer Sex praktiziert tatsächlich. Also Mit dem zweiten Partner nicht, da war es anders, aber da waren wir uns auch sicher, dass wir nur zusammen sind. Das hat sich irgendwann ein bisschen geändert, da haben wir dann auch Safer Sex praktiziert, glücklicherweise, weil er hat sich auch angesteckt dann tatsächlich.
Mit HIV?
Mit HIV, ja, lebt aber gut damit, ist gut eingestellt, also ist alles prima, ist auch zufrieden mit seinem Leben, haben auch noch weiterhin Kontakt. Das ist weniger ein Problem für mich, also habe ich jetzt auch heute kein Problem mit Positiven, also auch wenn ich jetzt sage. Nein,
ich meine, das Gute ist ja mittlerweile, gibt es ja wirklich so gute Behandlungsmöglichkeiten. Ich für meinen Teil, ich muss ganz ehrlich sagen, so ich nehme PrEP seit Jahren und ich merke auch einfach, dass es für mich ein totaler Gamechanger gewesen ist, weil ich zum Beispiel früher Todesangst hatte, mir irgendwas einzufangen, alleine schon bei Oralsex oder irgendwas, was mich dann auch irgendwie sehr, ich sag jetzt mal, eingeschränkt hat in dem, was ich oder wie ich Sex gehabt habe, weil ich immer dachte, oh mein Gott, was ist, was, wenn irgendwas passiert, trotz Kondom zum Beispiel oder so, ne?
Ja, aber die Angst haben wir doch alle gehabt damals. Das ist ja auch gut, dass wir die haben. Es ist ja auch nicht verkehrt, dass wir sollten sie auch weiterhin auf dem Schirm haben, dass es da ist.
Klar. Aber ich meine trotzdem, mittlerweile weiß ich, dass auf jeden Fall PrEP mein zweiter doppelter Boden ist, wenn du so möchtest.
Ja, aber denk jetzt mal selber daran, wie zuverlässig manche Leute sind. Und jetzt überlegst du mal, nehmen sie auch regelmäßig ihre PrEP ein?
Du, der Punkt ist ja vor allem, es ist ja egal, was andere Leute machen. Der wichtige Punkt ist, dass ich meine Sachen regelmäßig mache.
Ich habe meinen Lecker.
Was Leute machen, wie sie sich schützen, that's their thing. Ne? Aber wichtig ist ja vor allem so, wenn du dich nicht um deine Sachen kümmerst, es wird kein anderer für dich machen.
Richtig,
so.
Aber genau das ist ja auch meine Einstellung, meine Rückversicherung. Ich kann mich nur selbst schützen, auch in der Beziehung. Weißt du, klar kann ich meinem Partner vertrauen, aber am Ende des Tages, wir sind alle Männer, wir haben vielleicht schwache Momente. Und dann denke ich mir, ich schütze mich und was er macht oder die andere Person macht, ist mir erstmal egal.
Hm. Hast du eigentlich schon mal was mit einer Frau gehabt oder bist du Golden Gay?
Golden Gay.
Ja?
Ja.
bist du per C-Section zur Welt gekommen oder normal?
Normal.
Okay, weil sonst wärst du ein Platinum Gay gewesen.
Ja, so, ne? Sorry.
Das ist ja wirklich
was
auch
du?
So. Ich bin kein Golden Gay. Ich hatte auch frühe Freundinnen und ich habe auch Sex mit Frauen gehabt und ich hoffe auch wieder irgendwann Sex mit einer Frau zu haben.
Ach.
Also ich habe da irgendwie so eine latente Bi-Neugierde, wenn du so möchtest.
Das ist jetzt ein Coming-in statt ein Coming-out?
Nein, das ist ja nichts Neues. Also ich meine, wenn man den Podcast hier schon hört, das habe ich schon ein paar Mal erzählt eigentlich.
Sorry.
Aber das müsste sehr von der Frau ausgehen. Also ich müsste die Frau sehr hot finden. Der Frau musste aber auch bewusst sein, so, ich habe nicht so viele Erfahrungen mit Frauen. Das ist schon alles sehr, sehr lange her. Also es kann dann sein, dass ich sie vielleicht ein bisschen anfasse, so wie der erste Stein.
Fahrradfahren,
so,
garantiert.
Ne? Und also, keine Ahnung, ich glaube, das muss ich schon wissen, das muss für sich cool sein und sie muss sich damit irgendwie dann irgendwie, ja,
ich kann es mir gar nicht vorstellen, also, nee.
Aber ich glaube aber auch, um ehrlich zu sein, es wäre so, in meiner Vorstellung, wäre es, glaube ich, dann eine Dreierkonstellation mit einem Typen.
Kann ja gut funktionieren, wenn dir vielleicht so ein bisschen das Feminine fehlt in einer Männerbeziehung?
Nee, gar nicht eigentlich. Also das Ding ist auch bei mir auch immer, ich habe auch so eine ganz komische Vorstellung irgendwie. Also ich habe immer sehr extreme Vorstellungen irgendwie. Also im Sinne von, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, und dass das komisch klingt so. Und ich will es auch gar nicht gecancelt werden. Aber zum Beispiel bei Männern ist es immer so, ich stehe auf sehr maskuline Typen.
Okay.
Bei Frauen stehe ich auf sehr feminine Typen. Dann ist das Ding aber auch, ich mag teilweise auch sehr maskuline Frauen. Aber ich mag keine Mittelsachen, was ich meine.
Aber du magst dann keine femininen Männer?
Sexuell ist es nicht so ganz meins, um ehrlich zu sein. Also im Sinne von für Freundschaft und alles andere auf jeden Fall. Aber es ist jetzt so, es kam trotzdem auch schon zum Sex mit femininen Typen. Klar, kam auch vor. Aber es wäre jetzt nicht unbedingt was, nach dem ich primär suche, wenn das Sinn macht.
Ja, nee, es macht absolut Sinn. Aber ich glaube, auch da ist wahrscheinlich so, wenn der Vibe stimmen würde, ne, und der zweite Aperol-Spritz läuft.
Ich sag mal so, als DJ und alter Booty-Caller bin ich ja schon sehr viele Drinks gewohnt und bin da auch, was das angeht, glaube ich, relativ stabil auf jeden Fall. Ich glaube, dann wären wir eher bei Drink 4 oder 5.
Okay. Okay, die femininen Boys haben doch noch eine Chance.
Ja, auf jeden Fall. Bring the Drinks. Nein. Ich meine, ich glaube, wenn du einfach eine coole Art hast, wenn du eine coole Art hast, dann kann das ja auch sein. Also, weißt du, ich meine, also ich bin wirklich so im Sinne von, es gibt auch zum Beispiel diese Leute, die zum Beispiel jetzt optisch vielleicht nicht ganz so 100% meins sind, aber die haben so eine coole Art gehabt einfach, dass ich die einfach so sexy fand wegen der Persönlichkeit.
Ja, aber das ist ja,
und das habe ich auch schon gehabt.
Das ist ja Sapiosexualität, glaube ich, ne?
Ja,
diese Richtung,
auf,
wenn du
auf jeden Fall. Auf
jemand
jeden Fall.
Auf, vielleicht auf dieser Ebene oder auf der intellektuellen Ebene attraktiv findest, das habe ich aber auch schon gehabt.
Ja, also ich meine, da kommt jetzt gerade auch so ein Gedanke zu mir in den Kopf. Ich weiß auch gar nicht, ob mich das jetzt irgendwie total unsympathisch macht, das so zu sagen. Aber zum Beispiel, ich bin so jemand, dass ich, glaube ich, wie gesagt, wenn ich nach Männern schaue, eher mehr so auf maskuline Typen stehe, so. Aber auch so von der Art irgendwie. Klar dürfen die auch weiche Seiten haben, aber ich habe mich zum Beispiel, ich hatte mal was mit einem Typen, auch so ein DJ hier aus Berlin, und wir sind auf ein Date gegangen und ich habe es halt null gefühlt. Also es war auch so ein bisschen eher so ein flamboyanter Typ, aber optisch 100% meins. Charakter war nur ein bisschen schwierig so, ne?
Okay,
und dann meinte er dann auch schon mal an seinem ersten Date so, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich kann bei dir so weich sein. Und es ist halt so genau das.
Da war die Erektion weg.
Das war schon nach
gedanklich.
Das war schon gedanklich auf jeden Fall. Das war so, wo ich dachte so, boah, ich mag keine weichen Männer.
Ja.
Also das war so, das war das Falscheste, was du irgendwie hättest mir sagen können. Klar kannst du verletzlich sein, aber wenn du schon irgendwie so kommst, das ist irgendwie nicht unbedingt, also ich glaube auch ganz ehrlich so, wenn wir ernsthaft daten würden, ich glaube, ich wäre zu derbe so ein bisschen auf lange Sicht.
Ja.
Und nicht, dass ich jetzt denke, ich bin der krasse, maskuline Typ vom Herrn. Nein, das sage ich gar nicht. Aber ich glaube, dass ich für jemand, der sehr, sehr weich ist und mit dem du so ein bisschen zu behutsam sein kann, musst, ich glaube, dass ich dann nicht der richtige Typ für dich bin.
Aber das ist ja ganz klassisch der erste Eindruck, ne? Also der erste Eindruck, der ist vielleicht versaut durch irgendwas falsch Gesagtes. Ich glaube übrigens auch, dass der erste Sex entscheidend ist für eine Beziehung oder wie es dann weiter und ob es weitergeht. Weil wenn es halt irgendwie, ich glaube mittlerweile, weißt du, du musst einfach alles geben. Viele sind ja,
du musst performen, so, und danach kommst du in Recall.
Ja, nicht, ja, aber
ist
nicht.
Es ist aber geht's wirklich so nach dem Motto, wenn der erste Sex nicht gut gelaufen ist, dann kannst du sehr wahrscheinlich sein, dass es kein weiteres Dating geht. Meistens ist ja wirklich so, die meisten Leute haben Sex und rein von dem, wie es gelaufen ist, entscheidet sich ja, ob es ein zweites Date geht, ob man sich näher kennenlernt oder nicht so, ne?
Ja, aber gerade auch, ich sag mal so, wenn du Kinks hast oder sowas, ja, dass du davon was mit einbaust, weil das ist ja im Prinzip der Teaser auf die zweite Veranstaltung. Und wenn du davon nichts mit reinnimmst, also wenn du wirklich klassisch Vanilla-Sex hast oder sagst irgendwie, wir machen jetzt erstmal so auf, ich sag mal so Standard-Performing, kommst du auch nicht weiter, ist meine Ahnung. Irgendwas musst du mitgeben, dass die andere Person Interesse für dich hat oder neugieriger wird.
Und, sorry, dass ich den Typ jetzt gerade nochmal reinbringe, ich habe den witzigerweise, weil wir jetzt gerade darüber sprechen, ich glaube, die Performance muss damals funktioniert haben, weil er sich immer noch die ganze Zeit treffen möchte so und aber überhaupt nicht versteht, dass ich nicht möchte so, ne?
Was hat er falsch gemacht?
So insgesamt einfach, es ist wirklich so ein unglaublich bildhübscher Typ so. Aber ich finde die Persönlichkeit der da maximal cringe, ne?
Okay, und das ist ja denn, eine Freundin von mir sagt immer, achte auf die crazy eyes.
Die hat ja auch gar nicht, es ist wirklich so einer, also wirklich alle Leute, die den sehen würden, sagen, mein Gott, das ist ein hübscher Typ einfach so, okay, ne? Aber er ist immer so ein bisschen drüber einfach und sowas mag ich halt auch nicht so, ne? Ich bin eher so, ich mag gechillte Leute, ich mag keine aufgetretenen Leute. Und wir haben jetzt kürzlich bei einem Gig zusammen aufgelegt. Und dann meinte er dann so nach dem Auftritt so, gehst du jetzt schon? Ich so, ja, ich muss nach Hause, ich muss früh raus, weil ich muss meinen Hund abholen.
Also das ist jetzt die beste Möglichkeit für dich immer alles abzusagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Kunden, aber ich habe einen Hund, auf den ich alles schieben kann, so, ne? Und ich werde das auf jeden Fall machen, Leute. Darauf könnt ihr euch verlassen. Nein, aber auf jeden Fall war es dann halt so, dass er dann meinte so, oh mein Gott, gehst du jetzt ohne mich nach Hause? Ich so, ja, ich muss meinen Hund abholen. Und dann sagt er so, naja, ich könnte jetzt auch Doggy machen, zwinker, zwinker. Und ich war schon so, boah, das ist so cringe, habe ich mir einfach nur gedacht, so,
ja, okay,
ne?
Das ist
und er versucht halt trotzdem die ganze Zeit, wo ich denke so, wie viele Körbe möchtest du denn noch eigentlich?
Ja, das kann mit dem richtigen Typen, kann das auch geil sein, so ein Satz, ne? Aber
es wirkt also, ja, das Problem ist halt einfach so, er ist halt einfach maximal needy so.
Ja, gut, dann nein.
Sorry. Aber wie gesagt, ich will auch gar nicht, dass ich, also wie gesagt, es ist echt ein netter Typ so, aber ich finde einfach die Konstellation er und ich, das funktioniert einfach nicht so, das ist irgendwie.
Ja, aber es ist doch okay, das festzustellen. Also was, da bin ich mittlerweile drüber hinweg, dass ich mich nicht mehr ewig an Typen klemme, wenn es nicht passt. Ich sag das mittlerweile auch in der Bar, wenn ich angequatscht werde, wenn ich merke, es passt gar nicht. Ne?
Was sagst du dann? Was ist so dein Satz?
Also ich habe jetzt neulich mal gesagt, übrigens, das mit uns beiden, das wird nichts werden, weil du bist einfach nicht mein Typ. So, und dann stand einer neben, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Doch, das habe ich gesagt, weil es ist die Wahrheit.
Haben wir da reagiert?
Ja, der war halt entsetzt. Ich kenne ihn so ein bisschen. Wir haben, ich sag mal, an einem Abend ein bisschen länger gequatscht. Der ist auch nett und so, ne, aber dann kommt immer der Satz, wie verbleiben wir denn jetzt?
So, ich denke so. Es hat auch so, also noch unerutschter kannst du es ja nicht sagen. Das ist ja so richtig Bürokratendeutsch einfach so, ja, was ich meine.
Gar nicht.
Also am besten sag noch, gehab dich wohl.
Ja, so ein Typ ist es zum Glück nicht, aber es war einfach, nee, das vibet null. Sorry.
Okay.
Das muss man auch online sagen mittlerweile. Weißt du, du wirst ja einfach geghostet oder geblockt. Das ist ja der Standard. Deswegen, ich fordere von Grindr, in dem Moment, wo ich jemanden blocke, dass ich automatisch noch eine der Antworten auswählen kann. Klappt nicht, du bist es nicht, du bist scheiße.
Das gab es doch bei GR doch damals auch. Weißt du noch, es gab doch auch so eine Vor-GR Gay Romeo.
Ja, ja, doch.
Es gab früher doch irgendwie so eine Nein-Danke-Nachricht, die doch irgendwie so
aber das
vier
geil.
Sätze irgendwie lang war.
Irgendwie sowas, aber das, Ich sag's den Leuten mittlerweile, wenn es nicht passt.
Boah, aber ich habe auch so eine ganz, das war übrigens auch bei der gleichen Party mit diesem einen Typen, den ich jetzt, dessen Namen ich jetzt leider nicht sagen möchte. Ich möchte auch nicht gelünscht werden, deswegen, aber auf jeden Fall war es halt so. Nein, vor allem das Ding ist so, das habe ich auch hier in der letzten Folge erzählt, es gibt so einen Dude, der ganz oft bei Auftritten von mir ist und den ich finde maximal creepy. Es ist ganz, ganz gruselig einfach so, ne? Und ich meine, wenn du halt auflegst, versuchst du ja immer nett zu Leuten zu sein, du bist ja ein Dienstleister, das ist Arbeit so. Du versuchst professionell zu sein, aber das Ding ist halt, dass manche Leute immer so ein bisschen auch dieses professionell oder freundlich sein falsch verstehen. Und es ist nicht immer automatisch hier irgendwie so ein krabbel mir in die Hose rein, sondern es ist einfach nur so, wenn jemand kommt und fragt, ey, kann ich mir das wünschen oder so, dann sage ich so, nein, du Ficker oder so, sondern ich sage einfach so, was möchtest du gerne hören, keine Ahnung. Und dann kann man gucken, ob man irgendwie was machen kann, aber du musst ja nicht irgendwie der Person ein schlechtes Gefühl geben. So.
Nee, warum aber, auch? Aber wenn die andere Seite das falsch interpretiert, das ist ja dann eigentlich nicht dein Problem.
Genau. Aber der Punkt ist, und das habe ich hier letztes Mal im Podcast erzählt, aber die Situation ist jetzt weitergegangen. Und zwar, das war jetzt so ein Typ, der mich irgendwie mal angeschrieben hat und so. Ich habe einfach dann nett reagiert, aber eigentlich auch schon signalisiert, ich möchte nicht, ne? Und dann war ich jetzt kürzlich auf einer Party und hab ihn angeguckt. Und kennst du das, wenn du jemanden zu lange anguckst, weil du ihn kennst und überlegst, kennen wir uns? Dann ist aber der Moment zu lang gewesen, also so eine Millisekunde zu lang, als dass du dich einfach jetzt wegdrehen könntest. Ich bin dann halt dahin und meinte so, wir kennen uns, oder? Und er so, ja. Und ich so, ich kann dich leider nicht zuordnen. Und dann sagt er so, ich war mal mein Auftritt von dir und ich habe dir dann meinen Arsch angeboten, ich habe dir Fotos von meiner Rosette geschickt, aber du hast mich dann geblockt. Und dann war ich so, ja, das hört sich schon sehr nach mir an, so, ne? Und dann dachte ich eigentlich auch, dass das Gespräch irgendwie fertig ist. Und dann bin ich zurück zu meinen Freunden gegangen, weil es halt maximal unangenehm war. Wir haben getanzt, dann kommt er so und hat halt so gar kein Gespür für, was ist cool, was ist nicht cool. Der ist dann irgendwie 20 Minuten neben uns gewesen und es war einfach maximal unangenehm mit diesem Tanzen und alle waren so, weißt du so, ne?
Ja.
Und dann meinte er so, ja, was ist denn, wenn ich jetzt hier nach deiner Nummer fragen würde? Weil ich so, sorry, nein, ne? Und dann er so, ja, warum denn nicht? Und dann habe ich gesagt, so, sorry, ich will dir meine Nummer einfach nicht geben, so. Und jetzt habe ich wieder aufgelegt kürzlich im Schurz und dann ist er wieder gekommen und habe mich die ganze Zeit so angeguckt. Ich habe ihn ein paar Mal nochmal bei anderen Events gesehen und zwar immer maximal unangenehm und ich bin dann auch wirklich extra Umwege gelaufen, um ihn nicht irgendwie über den Weg laufen zu müssen, weil es einfach maximal unangenehm ist. Es war super unangenehm. Ja. Und dann war er dann da und dann ist er dann gekommen und meinte dann so, hi, ich so, hi. Und dann meinte er, so, willst du irgendwas wünschen? Was gibt's? Ja, ich wollte Hallo sagen. Ja, hi. Dann ist er dann nochmal gekommen und dann meint er so, yo, kann ich nach deiner Nummer fragen?
Er hat es nicht verstanden,
dann ich
oder?
So, nein. Warum denn nicht? Ich so, einfach nein. Ich wusste einfach nicht, was ich darauf sagen soll. So, ne? Wirklich nicht, echt nicht. Einfach nein.
In eine Million Jahre nicht.
Nein, es wird auch nicht passieren.
Dann habe ich eine neue Nummer.
So. Es wird nicht passieren. So. Ja. Ich meine, er hat dann die ganze Zeit nicht so, sorry, ich kann jetzt nicht mit dir rumdiskutieren. Lass uns das abkürzen, du kriegst meine Nummer nicht. Hab einen schönen Abend. So. Ich will auch nicht rude sein, aber ich will dir einfach nicht meine Nummer geben. Ich bin einfach maximal crude und unangenehm. Keine Ahnung, hat er nicht mehr gefragt, so. Okay. Aber auf jeden Fall, es war wirklich unangenehm einfach so. Und ich meine, wenn man schon wirklich sagt, so einfach nein, das ist ja schon das Maximum der Eskalation einfach so, zumindest für mich.
Kannst du mir mal erklären, ich habe, wo du es gerade erwähnt hast, warum verschickt man Rosettenfotos? Also ich kriege auch sowas geschickt und ich frage mich immer, warum? Weil, weißt du, ich habe das Gefühl, ein paar Leute wissen nicht mehr, was Erotik ist. Ich will mich jetzt hier nicht als so retromäßig hinstellen, aber manchmal, weißt du...
Früher haben wir Briefe geschrieben.
Nein, aber jetzt mal, guck mal, ich gebe dir Folgendes zur Auswahl. Du kannst, stell dir vor, eine geile, du hast ja auch eine Sporthose an, stell dir vor, eine Sporthose mit einer schönen Beule drin, du siehst nicht, was dahinter ist, oder du siehst halt schon den Schwanz.
Mhm.
So, was wählst du? Oder was macht dich mehr an in dem Moment?
Vermutlich
du bist jetzt
das.
Nicht gerade mega horny und willst jetzt sofort Sex haben, sondern einfach nur mal, du bist neugierig.
Vermutlich dein Ersteres.
Wahrscheinlich. Und ich glaube, das haben viele verlernt.
Ja, ja, ja.
So, und ich, bei Rosette, also das ist so wirklich so, wie ich mir denke, wow.
Das ist wirklich die Endstufe der Eskalation einfach so, ne?
Das ist so,
also, vor allem, mal ganz ehrlich.
Womit soll ich die vergleichen
jetzt? Das wirklich Leute, die sich Rosetten angucken und denken so, das sieht schön aus. Also ich meine, wenn du wirklich auf so...
Das ist ein Contest, von dem wir nichts wissen.
I don't know, ich finde irgendwie so ganz ehrlich, Rosetten im echten Leben ist eine Sache, aber Fotos davon, that's not cute.
Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wonach ich die begutachten sollte.
Ja, es ist wirklich
so. Also
ich habe jetzt wirklich selten Fotos gesehen, wo ich dachte, boah, ist das geil.
Ja. Ne? Aber immer Leute, Face vor Rosette, das ist ganz wichtig.
Ja, ich bin wirklich so, schick mir lieber noch ein weiteres Gesichtsfoto und damit kann ich dann irgendwie mehr anfangen.
Ja, oder überhaupt eins, bevor du, ich habe auch jetzt
ja, das auch.
Hier in Berlin erstmal Schwänze bekommen, Rosetten, bevor ich Gesichter bekommen habe und habe auch gedacht, irgendwie hi und dann diese Fotos dazu, nein.
Okay, aber hast du schon mal Rosettenfotos verschickt?
Ich habe keine.
Du hast keine aufgenommen?
Nein.
Okay, wie wahrscheinlich ist es, wenn man dir hier irgendwo auflauern würde, von Social Media, dass du einem dann Schwanzfotos unaufgeschickt schickst?
Unaufgefordert noch nie.
Okay.
Mach ich nicht. Nein.
Hast du dann so einen Folder so mit so verträumten Erotikbildern?
Was ist für dich verträumt?
Weiß ich nicht, so irgendwie so vor dem Sonnenuntergang, dann hast du vielleicht so dein Gott, Kinn Kitsch, so irgendwie.
Nee, bitte. Und nee, das bin ich ja nicht.
Okay, was bist du denn?
Ich glaube, ich bin einfach authentisch.
Okay.
Also was ich halt in meinem Album drin habe, sind erstmal Fotos. Ich habe jetzt zum ersten Mal seit diesem Jahr, weil ich jetzt seit anderthalb Jahren ins Gym gehe und auch Krafttraining mache, habe ich zum ersten Mal oberkörperfreie Fotos drin.
Mhm.
Aber auch nur oberhalb Bauchnabel, weil der Bauch ist noch zu fett einfach. Aber Brust sieht schon ganz gut aus, finde ich, dass ich es halt auch zeige mittlerweile. Und du sprichst plötzlich eine ganz andere Klientel an bei Grindr. Also Leute, die mich vorher nicht im Arsch angeguckt hätten, schreiben dir jetzt. Weil es
okay,
halt
aber wie findest du das? Findest du das gut? Oder bist du dann nach dem Motto, ihr wolltet mich auch früher nicht, also fickt euch?
Ja, also ein Teil von mir sagt das tatsächlich. Ne, und denkt irgendwie, fick dich doch. Also du wolltest mich vorher auch nicht haben. Andererseits ist es ja auch so wie einen neuen Markt erobern.
Dann bist du quasi jetzt wirklich so im elitären Gay-Kreis angekommen.
Nee, noch nicht. Also dafür, lass uns mal in einem Jahr drüber reden, wenn der Bauch hoffentlich kleiner ist noch, sodass man, so ein schöner Deadbot.
Okay, aber ich meine ganz ehrlich, wenn ich jetzt aussuchen könnte, ich würde glaube ich rein theoretisch eher auf einen Deadbot gehen, als auf komplett Sixpack. Alleine schon so, wie ich mich dann selber dadurch fühle, so, weißt du, ich meine, also ich finde es irgendwie viel mehr relatable, wenn ich das Gefühl habe, so, also angenommen, wir würden jetzt auf ein Date gehen, was jetzt vielleicht über Sex hinausgeht, du bist jemand, der irgendwie genießen kann, also der auch wirklich Essen genießen kann und irgendwie mehr als nur Hähnchen und Reis irgendwie isst.
Quark.
Und ja, genau. Und dann aber auch irgendwie jemand, der auch irgendwie seine Zeit anders nutzt, als nur im Fitnessstudio zu sein.
Also ich will auch jemanden haben, der eher authentisch ist tatsächlich. Ich finde Sixpack spricht mich auch nicht an. Es gibt wirklich Menschen, da sieht das attraktiv aus, aber es ist für mich persönlich nicht attraktiv. Es spricht mich sexuell nicht an.
Ja, aber der Punkt ist ja auch vor allem mal ganz ehrlich, so einen Körper wirklich zu haben und ihn noch zu behalten. Das ist ja wirklich, ich will nicht sagen Fulltime-Job, aber es ist auf jeden Fall, du wirst nicht sehr viel Freizeit haben und du wirst auch, glaube ich, du hast halt deinen Kopf dann wirklich an diesem Projekt dran und das ist vollkommen cool und ich bin wirklich die erste Person, die dafür klatscht und wirklich für sagt, cool, dass ihr das macht, dass ihr das durchzieht. Aber ich meine, die Leute, die ich kenne, bei denen das so ist, da ist halt sonst nicht viel im Leben los. In der Freizeit.
Ich weiß, was du meinst. Ich gehe auch, weißt du, 4-5 Tage die Woche ins Gym.
Mhm.
Aber ich habe halt nicht das Ziel, dass ich so aussehen werde, weil ich weiß, dass ich das nie schaffen werde. Ist das eine, aber ich will auch gar nicht so aussehen.
Mhm.
Das bin ich einfach nicht. Und wenn jemand sagt, der ist so, ist ja schön, aber ich bin es halt nicht.
Mhm.
Und ich finde eher so ein kleines Bäuchlein eher sexy. So, das entspannt ja auch total, was du eben meintest. Ne? Wenn du mit jemandem Sex hast, der auch nicht perfekt aussieht, in deiner Vorstellung, dass er der Perfekte ist und du bist jetzt, oh, du kackst jetzt, du bist jetzt die Nummer 3 dagegen, statt die Nummer 2, fühlst du dich auch viel entspannter und kannst auch ganz anders performen, als wenn dein Kopf dich dauernd daran hindert, mit der perfekt aussehendsten Person Sex zu haben.
Ich meine, der Punkt ist auch ganz ehrlich, du willst ja auch nicht wie so ein Tier neben der Person aussehen. Was ich meine?
Tier?
Das ist so keine Ahnung, was ich meine. Also, das wäre jetzt mein Gedanke so, aber I don't know. Aber ich würde sagen, lass uns das kurz so dastehen lassen und wir hören mal ganz kurz, was beim Fuckboy des Tages so los ist.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Ich war am Flughafen und zwar in Amsterdam und es war gerade so eine Aufenthaltszeit, wo es einen juckt. Also irgendwie länger als was essen, sondern so 2 Stunden oder so. Und ich schmeiße natürlich meine Sex-App an und ja, ein Typ und ich hatten die gleiche Idee und dachten, ach ja, man könnte ja hier was starten am Flughafen. Wir haben uns verabredet, dann war das noch so ein bisschen verwirrend. Hier, ich bin bei der Library. Ja, wo bist du? Dann war er 600 Meter weg plötzlich. Ich weiß auch nicht, ja. Es ging ein bisschen hin und her. Dann sehe ich ihn und laufe zu ihm und spreche ihn an. Und er sieht in echt auch irgendwie noch 5-mal hotter aus als auf den Fotos. Ich habe ihn gefunden und frage ihn, hey, wie geht's? Hallo? Und er lächelt mich an und ich frage ihn, ja, wollen wir ein Stück spazieren gehen? Also auf Englisch jetzt. Und frage ihn, ja, welcher Flughafen? Wo warst du? Wann musst du los? Und so. Und schlender mit ihm so ein bisschen und sag zu ihm, ja, hier, ich kenne eine Toilette. Die habe ich vorhin schon gescoutet. Und er sagt so, ach so, okay, cool. Und wir gehen. Und dann haben wir die Toilette erreicht. Ich gehe vor, ich check die Lage ein bisschen. Er bleibt zurück und ich gehe auf die Kabine und warte. Und ja, er kommt irgendwie nicht. Dann gucke ich, dann sind da wieder andere Leute. Dann gehe ich raus. Er steht da vor der Tür, guckt so verunsichert. Und ich winke ihn so rein und bin so, hey, ja, komm, die Luft ist rein. Dann gehe ich rein in die Kabine. Er kommt wieder nicht. So, und dann gehe ich auf Grindr, dachte, ich schreibe ihm. Und ja, ganz eigenartig. Er ist 600 Meter weg und schreibt, wo bist du? Ich bin hier, wo? Schaffen wir das noch? Und ich realisiere in dem Moment, und es ist so peinlich, das war ein anderer Typ. Das war überhaupt nicht der, mit dem ich mich verabredet habe. Das war wahrscheinlich irgendein unschuldiger Heterosexueller, der einfach so nett war, der einfach nur reagiert hat auf mich, dass ich ihm Hallo sage, dass ich ihn frage, wo er landet und wo er abfliegt und mit mir einfach ein bisschen spazieren geht und dem ich sage, ja, hier ist eine Toilette und ich wie ein Creep, wie ein Gollum ihn reinwinke und sein panischer Blick, den habe ich im Kopf, wie er einfach nur denkt, oh Gott, ich winke ihn rein und sein angewiderter Blick, wie er sich umdreht und weggeht, also den werde ich nie vergessen. Und es war einfach so peinlich, also wirklich. Aber ja, war eine lustige Story. Und natürlich sah der in echt besser aus als auf Grindr, weil es war ein völlig anderer Typ. Naja.
030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
Okay, Tom. Geil. Was denkst du, wenn du das hörst?
Boah, ich würde im Erdboden versinken, wenn du den falschen Typ ansprichst. Also wenn der schwul ist, kannst du ja noch Glück haben und vielleicht was geil Spontanes haben. Aber stell dir vor, es ist wirklich der Hetero oder was ganz anderes, wo du vielleicht eins auf die Fresse kriegst oder so. Aber das ist ja geil.
Okay, wie stehst du denn insgesamt zu der Vorstellung oder vielleicht sogar zu der Tatsache Sex am Flughafen?
Ich bin offen.
Ist das schon passiert?
Nee, am Flughafen, also nee, also so die außergewöhnlichen Orte bin ich nicht so der Held für bisher. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, ehrlich gesagt.
Okay. Ich weiß nicht, das habe ich im Podcast auch schon erzählt, so die Vorstellung so, ja. Aber so, mal ganz ehrlich, wenn du mit jemandem aufs Klo kommst, wie suspekt wirkt das einfach? So nach dem Motto, da wirst du vielleicht sogar noch festgenommen, weil die denken, du planst da keine Ahnung, was zu bauen auf dem Klo oder was weiß ich was so, ne?
Ja, das Außergewöhnlichste war bei mir jetzt irgendwie in den letzten 2 Monaten mal im Keller.
Okay.
So, und dann kam tatsächlich auch ein Nachbar und der andere, der in dem Haus wohnt, ging dann halt darüber zu dem Nachbarn und sagte, ah, ich räume hier nur ein bisschen was um. So, ich dachte irgendwie, okay, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, sorry.
Es geht und dann, wie ist es weitergegangen?
Ja, wir haben dann nicht weitergemacht, aber wir hatten vorher schon 2-mal was bei ihm im Keller, bei ihm und ich habe ihm dann irgendwann mal die Frage gestellt, sag mal, du weißt schon, dass das deine Wohnung ist, du wohnst hier, das sind deine Nachbarn, was ist denn, wenn die dich erwischen? Du musst mit denen hier weiter wohnen. Das ist ihm nicht bewusst gewesen. Das hat er nicht auf dem Schirm gehabt.
Aber warum seid ihr nicht in die Wohnung?
Ja, irgendwie wollte er nicht. Also es ist...
Lass mich raten, da lebt ein Freund, da leben die Eltern.
Die ist mit einer Frau zusammen.
Mhm.
Und das ist...
Das ist vermutlich seine Frau.
Nee, das ist es nicht. Es gab die Option, dass wir hätten auch in die Wohnung gehen können, aber ich fand auch den Gedanken Keller ganz geil.
Boah, ich weiß nicht, das ist auch mal so ein Ding, was ganz oft... was ich immer wieder so zu hören bekomme, dass Leute immer fragen und so, wo ich denke so, nein, Alter, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne noch einen Typen, der Sex mit seinem Vermieter im Keller hatte, weil er gehofft hat, so irgendwie eine Mieterhöhung zu entgehen und dann irgendwie Rabatte zu bekommen. Aber ich sag mal so, es gab Sex, aber es gab nichts als Gegenleistung dafür.
Ja, schlecht geplant, würde ich sagen, oder?
Du gibst, okay.
Aber kriegst nichts.
Leute, wir machen einen kurzen Break und zwar das Date mit Tom ist ganz schön eskaliert und es ist auf jeden Fall richtig juicy geworden, deswegen machen wir am besten 2 Folgen draus. Ist auf jeden Fall auch hörfreundlicher für alle. Die nächste Folge kommt dann nächste Woche am Donnerstag raus. Und bevor ich mich von euch verabschiede, noch eine kurze Ansage. Ich habe im Eifer des Gefechts ganz vergessen zu verraten, wer eigentlich der Fuckboy des Tages gewesen ist. Die Story kam von Martin, a.k.a. Anna Klatsche. Das ist eine sehr coole Drag Queen hier aus Berlin und die war auch schon hier bei uns im Booty Call. Die Folge findet ihr natürlich auch hier zum Nachhören, einfach bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens gucken. Anna Klatsche war die Folge und genau, mir bleibt an dieser Stelle gar nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Reinhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt die gerne mit euren FreundInnen und hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. An dieser Stelle sage ich Tschüss und bis bald. Ciao.
You know what time it is.
It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.